verbringt Zeit mit den Menschen, die ihr liebt. Verbringt so viel Zeit mit denen, wie ihr könnt und verbringt Quality Time mit denen. Versucht nicht zu streiten, sondern euch zu freuen. Versucht, die wertzuschätzen und die in euer Leben zu lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, dem Podcast, bei dem sich alles um Sozialunternehmertum dreht und Menschen, die Impact in der Gesellschaft vor reines Profitstreben stellen. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Schön, dass ihr wieder nach einer längeren Winterpause dabei seid. Heute haben wir eine Spezialausgabe. Unser Gast heute ist Vicky Cormish selbst. Wie schon öfter durchgeklungen, ist auch Vicky Gründerin und sie ist dabei, eine neue App namens Elim zu entwickeln. Diese App hilft den Menschen, die einem wichtig sind und persönlich nahestehen, nicht aus dem Auge zu verlieren und mit ihnen im Austausch zu bleiben. Vicky, wie geht es dir heute, wenn du nicht Gastgeberin, sondern Gast selbst bist? Wie fühlt sich das an für dich?
Es ist interessant, mal auf der anderen Seite zu sein und zu überlegen, wie es vielleicht denjenigen geht, die wir interviewt haben in der Vergangenheit. Da sind ja sehr interessante Charaktere dabei, auch erfahrene Charaktere, die schon sehr viele Podcasts und Interviews und vielleicht sogar Videos gedreht haben und genau wissen, was sie sagen müssen und vielleicht auch schon Unterstützung hatten und Coaching in dem Bereich. Ich bin da eher neu und es fühlt sich sehr aufregend an, positiv, aber auch ein bisschen, bin ich eben, wie soll ich sagen, ja, darauf bedacht, die richtigen Dinge zu sagen. Das geht mir anders, wenn ich Fragende bin. Und ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert.
Also, du weißt ja sehr gut, was immer unsere erste Frage ist. Und du hast dich sicherlich auch super darauf vorbereitet. Was macht ihr, wie macht ihr das und wozu macht ihr das? Vielleicht ganz kurz und knapp als Einstieg für unsere HörerInnen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Was machen wir? Wir bauen eine Mobile App. Wir bauen eine Mobile App, die Userinnen und Usern dabei hilft, ihre allerwichtigsten Kontakte, ihre besten Freundinnen und Freunde, Familienmitglieder, ihre Partnerinnen und Partner und auch Arbeitskolleginnen, die sie sehr schätzen, die alle nicht aus dem Auge zu verlieren. Das klingt erstmal trivial, aber in der Komplexität des Alltags ist es das tatsächlich nicht. Wir vergessen immer wieder Menschen, die wir lieben. Wir vergessen Menschen, die wir viel öfter gerne sehen würden und es einfach nicht hinbekommen. Und das genau macht Elim. Elim hilft dir eben, nicht zu vergessen und kein schlechtes Gewissen zu haben, weil du dich mal wieder nicht bei deiner Großmutter gemeldet hast oder deine Schwester nicht zum Weintrinken getroffen hast oder all diese Dinge, die wir immer am Ende der Woche irgendwie bereuen, dass wir sie schon wieder nicht gemacht haben. Elim hilft dir, dass das nicht passiert.
Und wie macht ihr das genau?
Ja, also erstmal, wie machen wir das? Wir bauen ein technisches Produkt, wir schreiben Code, wir konzipieren, wir schreiben Content, wir programmieren und sind in einem sehr kreativen Prozess, in dem wir überlegen, ja, wie macht man das denn eigentlich? Also unsere große Vision ist, dass wir Menschen dabei helfen, ein möglichst lebenswertes Leben zu leben, zu dem gehört, davon sind wir überzeugt, eben auch viel Austausch und Quality Time mit den Menschen, die wir lieben. Und es ist gar nicht so leicht, dafür eine App zu bauen, denn eigentlich ist unser Ziel, dass wir rausgehen ins Leben und die Menschen in Person sehen oder mit denen zumindest telefonieren, vielleicht in Zukunft irgendwann Virtual Reality Sessions haben, all diese Dinge. Auf jeden Fall aber nicht am Handy kleben und einfach nur irgendwelchen Followern auf Instagram zuzusehen, was sie zum Mittag essen, sondern wirklich Menschen im echten Leben zu prägen positiv. Und das über eine App zu machen, ist eigentlich ein Paradox. Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen nach Mechanismen der Werbepsychologie, wir hatten das ja beide zusammen im Studium, Walter, Menschen eben immer wieder daran zu erinnern, wer sind die relevanten Leute für dich? Wer sind die, mit denen du vielleicht alle zwei Monate mal sprichst und dir dann wieder einfällt, ach, stimmt eigentlich, dieser Austausch, der war so wertvoll und inspirierend und hilfreich, den hätte ich eigentlich gerne viel öfter. Und wie machen wir das? Es gibt eben in Elim verschiedene Funktionen, darauf können wir ja gleich auch nochmal eingehen, mit denen wir das eben gewährleisten. Und der dritte Teil der Frage war ja, wozu machen wir das? Es gibt mehrere Gründe. Einen habe ich schon genannt. Wir glauben eben, dass es zu einem erfüllten Leben und glücklichen Leben dazugehört, stabile soziale Beziehungen zu pflegen. Es hat aber auch einen Impact auf die Gesundheit. Es hat einen Impact aufs Wohlbefinden und viele, viele Gründe. Ich glaube aber auch, dass es einen Impact hat auf die ganze Gesellschaft. Also zumindest hat es einen Impact auf die Gesellschaft, wie jetzt Plattformen genutzt werden, die eben Marktführer sind, Monopolisten sind. Das sind Facebook, das sind WhatsApp, Instagram, TikTok natürlich jetzt auch. Es sind viele, viele Angebote da draußen, die viel Zeit kosten und die, wenn es ganz schlecht läuft, auch demokratieschädigend sein können. Wir haben einige Beispiele. Das prägnanteste ist sicherlich dieser Sturm aufs Kapitol im Januar 2021, in dem sich eben Menschen über Facebook verabredet haben und vielleicht auch schon über irgendwelche Social-Media-Kanäle radikalisiert haben. Und das möchte ich eigentlich nicht, dass das so ist. Und ich habe deswegen gedacht, wir brauchen eine wirkliche Alternative. Also die Frage, warum oder wozu machen wir Elim, um eben eine Alternative zu den bestehenden Angeboten zu stellen, die Datenschutz fokussiert, die versucht grün zu sein, die eben sowohl Gesellschaft als auch Individuum versucht wirklich positiv zu beeinflussen.
Ja, das ist auch schon eine gute Antwort auf das Wozu gewesen. Das ist schon ganz gut rübergekommen. Aber was heißen denn jetzt eigentlich wertvolle Beziehungen für euch oder dass man mit Menschen im Austausch ist, die man liebt? Was für einen Stellenwert haben Beziehungen aus deiner Sicht?
Also Beziehungen sind, denke ich, nach dem existenziell wichtigen Schlafen, Trinken, Essen und Atmen an zweiter Stelle. Es ist das stärkste Grundbedürfnis überhaupt von allen Grundbedürfnissen, die der Mensch hat, das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Und ganz konkret haben starke oder stabile soziale Beziehungen den Nutzen, dass sie Stress reduzieren. Ein gutes Netzwerk ist ein echter Stresspuffer. Sie sind wertvoll für die Gesundheit. Es gibt Studien, dass Einsamkeit, das Sterblichkeitsrisiko ebenso stark beeinflusst wie Rauchen. Und natürlich das ganze Thema Wohlbefinden. Wir sind schlicht unglücklich ohne gute Freunde und ohne starke Bindungen. Und um die aufzubauen, müssen wir eben interagieren mit Menschen. Wir müssen natürlich die erstmal kennenlernen, wenn wir nicht zufällig schon seit Geburt mit denen leben. Wir müssen Vertrauen aufbauen. Wir müssen natürlich immer zeigen, dass uns jemand wichtig ist. Auch wir unsererseits brauchen das Wissen, dass wir Leuten wichtig sind. Und stabile Beziehungen sind eben jene mit anderen Akteurinnen und Akteuren, die uns spiegeln, die uns helfen, die uns irgendwie durchs Leben begleiten und die wir schrecklich vermissen würden, wenn wir sie nicht hätten.
Also wenn ich mir das so aus eigener Erfahrung mal vorstelle, ich habe eine Handvoll sehr guter Freunde und Freundinnen, sagen wir mal vielleicht so 10, und dann kommen noch die Familienmitglieder dazu. Und dann bin ich so bei 20, 25 Leuten, ne, die wirklich sehr, sehr wichtig sind in meinem Leben. Und dann kenne ich natürlich noch ganz viel mehr Leute aus meinem Netzwerk, aber wirklich vermissen, so wie du es gerade gesagt hast, wenn ich das so jetzt so für mich überlege, also wirklich vermissen, so auf längere Sicht würde ich wahrscheinlich tatsächlich nur diese 20 bis 25 Menschen, die mir wirklich sehr nahe stehen. Was ist jetzt der Mehrwert von so einer App an der Stelle? Also ich will darauf hinaus, dass es ja nur eine Handvoll Leute ist. Ich manage ja nicht wie bei Facebook Hunderte von Menschen oder bei Xing oder LinkedIn Tausende zum Teil, ne? Sondern es ist ja wirklich eine überschaubare Gruppe. Wozu brauche ich da eine App?
Ja, ist interessant, wie du das jetzt einordnest. In der Netzwerkforschung gibt es unterschiedliche Ansätze, wie viele Menschen wir wirklich irgendwie brauchen, um glücklich zu sein. In meinem Fall, ich habe in meiner Elim-App 60 Personen. Mhm. Die sind so gut einigermaßen aufgeteilt in diejenigen, mit denen ich eigentlich täglich Umgang haben möchte, diejenigen, mit denen ich wöchentlich Umgang haben möchte und diejenigen, mit denen ich vielleicht nur einmal im Monat und dann noch welche, mit denen ich nur einmal im Quartal eigentlich mich austauschen will, beziehungsweise denen ich zumindest einmal im Quartal ein Lebenszeichen schicken möchte. Und wenn ich die Liste so durchgehe, sind das alles Leute, die mir total wichtig sind und die ich sehr schätze, die ich unbedingt in meinem Leben halten möchte, die zu jedem runden Geburtstag eingeladen werden, die zur Hochzeit eingeladen werden, die immer dann, wenn wirklich wichtige Lebensereignisse stattfinden, die ersten sind, die ich einladen würde. Und wenn ich diese Liste so durchgehe, und das sind viele Namen, und dann gucke ich mir meinen Alltag an, der ist sehr voll. Wir machen diesen Podcast, ich arbeite noch angestellt, ich habe Elim gegründet, ich finanziere Elim, indem ich das bootstrappe, also ich verdiene das Geld, um davon das Team zu bezahlen. Da bleibt einfach nicht so viel, und ich habe noch eine Partnerschaft, da bleibt einfach nicht so viel Zeit, sich diesen 60 Personen die ganze Zeit in der Intensität zu widmen, die ich eigentlich aufbringen würde. Und es ist einfach schwer für mich, das geht dir vielleicht anders, aber für mich schon mit 5 verschiedenen E-Mail-Accounts, die ich habe, und 3 Messengern und dann noch anderen Social-Media-Angeboten und insgesamt allen Kanälen, die wir eben so haben, irgendwie den Überblick zu behalten, wer ist so wirklich relevant und wo verschwende ich vielleicht sogar gerade Zeit, die ich eigentlich auch damit dafür einsetzen könnte, jetzt eine Freundin auf einen Kaffee zu treffen und so weiter. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, mit dem Überangebot an Informationen, Reizen, Notifications, und, ja, was wir alles eben haben, im vor allem digitalen Raum, das sinnvoll zu priorisieren. Ich glaube, das ist eine, wenn irgendwer das schafft, ist das eine kognitive Meisterleistung. Und ich schaffe es auf jeden Fall nicht. Ich habe mir dieses Instrument Elim eigentlich schon viele Jahre gewünscht, weil ich gemerkt habe, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen, wie ich meine Zeit verbringe und wie ich sie eigentlich verbringen möchte. Und es gibt noch eine andere Diskrepanz, vor der ich mich ein bisschen fürchte. Und das ist die mir vielleicht bevorsteht, wenn ich alt bin, hoffentlich, und auf mein Leben zurückblicke und überlege, wie habe ich das eigentlich gelebt? Wie habe ich meine Zeit verbracht? Habe ich eigentlich das gemacht, was ich tun wollte? Oder hätte ich vielleicht doch mehr Zeit verbringen sollen mit den Menschen, die ich liebe? Ich glaube, das ist die Gefahr, die man, also eine Gefahr, ja, die man eben real hat, wenn man sich viel im digitalen Raum bewegt. Und das tun wir. Das tut, wir sind jetzt auch nicht unbedingt die gleiche Generation. Ich beobachte das in den Generationen, die noch folgen nach unseren, noch extremer, wie viel Zeit die auf TikTok verbringen, im Durchschnitt 2,5 Stunden pro Tag verbringen, Social Media Nutzer auf ihren Plattformen in der Generation. Das ist einfach wahnsinnig viel. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, auszurechnen, dass wenn alle Social-Media-Nutzer, die es gibt, zum Beispiel das Facebook-Angebot nutzen 4 Milliarden Menschen, das ist die Hälfte der Bevölkerung. Wenn diese Leute alle diese Zeit sparen würden und einsetzen würden für Probleme, die uns als Welt bevorstehen, der Klimawandel, das vielleicht Auseinanderdriften der Gesellschaft, einige, also die Pandemie ja auch. Es gibt viele, viele Katastrophen, und irgendwie passt das nicht zusammen, dass wir wirklich globale Herausforderungen erleben und gleichzeitig die Menschen ihre Zeit buchstäblich verschwenden und sich Content angucken, der irgendwie 3 Sekunden nur dauert, und auf TikTok zum Beispiel oder irgendwie Insta-Stories, die uns jetzt vielleicht irgendwie kurz was geben, aber langfristig nicht. Es gibt auch viele, es gibt viele Erkenntnisse darüber, wie zum Beispiel jetzt in Instagram, bleiben wir dabei, unser Leben beeinflusst, wie es das Leben von jungen Frauen beeinflusst, wie es die Suizidrate von jungen Frauen beeinflusst. Nicht positiv, so viel kann ich sagen. Es ist ein ständiges eine ständige kognitive Dissonanz auch zwischen dem Nutzen von Social Media erkennbar und dem eigentlichen Wissen. Also im Bereich Datenschutz wird das sehr deutlich. Die meisten Leute, auch vor allem die ich befragt habe, zum Beispiel im Rahmen meiner Masterarbeit, aber auch später in Customer Interviews, die meisten Leute wissen, dass sie viel, viel Zeit verschwenden auf diesen Kanälen. Die wissen auch, dass ihre Daten nicht unbedingt gut aufgehoben sind in einem WhatsApp oder Instagram, und sie nutzen diese Angebote trotzdem. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist der Netzwerkeffekt. Die Freunde und Familienmitglieder nutzen eben dieses Netzwerk. Ein anderer ist aber auch, dass man es schlicht ausblendet und vielleicht auch unterschätzt, welche Macht diese Monopolisten eben über unseren Alltag haben und wie stark wir eigentlich manipuliert werden tatsächlich in unseren täglichen Entscheidungen. Und ich denke, dass es eben wichtig ist, sich das bewusst zu machen, Alternativen zu nutzen und sich selber die Frage zu stellen, wie man eigentlich sein Leben leben möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die auf Instagram gehen, eigentlich dahin gehen, weil sie im Austausch bleiben möchten mit anderen Leuten. Es gibt Menschen, die da auch hingehen, um sich Informationen zu beschaffen, einfach um sich entertainen zu lassen und so weiter. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass diese in Anführungszeichen sozialen Medien uns wirklich helfen, sozialer zu leben. Das tun sie eben nicht. Es ist viel wichtiger, sich bewusst zu machen, wer sind die Menschen, die wirklich zählen in meinem Leben und wie kann ich sicherstellen, dass ich die oft genug um mich habe. Und mir gelingt das nicht ohne Hilfe. Deswegen deswegen Elim.
Ja, das also hört sich total schlüssig an, und ich bin zwar eine andere Generation und ich habe vielleicht auch schon Wege gefunden, wie ich das auch ohne App hinbekomme. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass eine App mir an der einen oder anderen Stelle auch noch helfen könnte, so wie du das jetzt beschrieben hast, tatsächlich, weil ich stelle mir auch immer wieder die Frage, wie nutze ich meine Zeit sinnvoll, und habe ich tatsächlich, wenn ich mal zurückgucke, mit den Menschen die Zeit verbracht, mit denen ich sie dann gerne verbracht hätte, auch im Rückblick. Ich glaube, das ist eine ganz gute Perspektive, wenn man die mal einnimmt.
Kann ich da noch mal was ergänzen an der Stelle? Das ist ein wichtiger Punkt, den du nennst. Es geht so ein bisschen in diese, es gibt ja diesen Self-Improvement-Trend schon seit Jahren, wahrscheinlich auch schon immer. Aber es ist heute total normal, auch mit Hilfe von Apps, eigentlich fast alles zu tracken. Wir tracken unsere Finanzen, unsere Fitness, unseren Schlaf, unser alles eigentlich. Aber Beziehungen und vor allem die Beziehungsarbeit, von der Soziologen sprechen, wenn sie das Phänomen bezeichnen, die bekommt überhaupt nicht viel Aufmerksamkeit, beeinflusst aber Gesundheit, Resilienz, Wohlbefinden und eben natürlich total unsere Happiness und unser Gefühl des Glücks oder Unglücks. Und das finde ich so verrückt, dass wir das einfach geschehen lassen. Die allermeisten Dinge haben wir total im Griff, aber unsere Beziehung überlassen wir so ein bisschen dem Zufall. Und du hast vorhin gefragt, wieso brauchen wir eine App? Also wieso müssen wir das überhaupt digital organisieren? Ich glaube, dass wir heute halt sehr viel digital organisieren und das einfach unsere Art ist oder eine Gewohnheit ist, uns zu verhalten und Dinge eben digital zu lösen. Aber ich glaube auch, dass wir mehr Raum im Alltag uns einräumen müssen, um zu reflektieren, was wir wollen, um zu reflektieren, wer die Leute eigentlich sind, die wir wichtig finden, die wir in unserem Leben haben wollen und die wir lieben. Vielleicht auch diejenigen rauszufiltern, die toxisch sind für uns, die gerade irgendwie andersrum uns viel mehr brauchen, als wir es überhaupt gerade wahrnehmen. Mir passiert das ständig, dass ich selber so overwhelmed bin, dass ich nicht bemerke, wenn ein guter Freund von mir gerade eine richtige Krise durchmacht und vielleicht auch gesundheitlich angeschlagen ist. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich will schon immer auf dem Schirm haben, dass ich mit den Leuten, die so viel Einfluss über mein Wohlbefinden haben und die mir so wichtig sind, dass die immer von mir hören und ich irgendwie Bescheid weiß auch von denen. Und kurz ganz konkret zur Funktionalität von der App auch an der Stelle. Wir fragen natürlich die User, wenn die Elim runterladen und durch die App gehen, beim sogenannten Onboarding, also der Einführung auf die Plattform, fragen wir die User ganz konkret, wer sind denn zum Beispiel in der Kategorie Freundschaft diejenigen, die du als erstes um Hilfe bittest, wenn du irgendein Problem hast. Und im Bereich Familie, wer sind diejenigen, die du eigentlich wöchentlich anrufst und so weiter und so fort. In der Partnerschaft ist das sicherlich ganz einfach, aber eben im Berufsleben dann schon wieder nicht. Und das kannst du eben auch mit einbeziehen. Wir verbringen ja sehr viel Zeit im Alltag in irgendeinem Büro oder an irgendeinem Arbeitsplatz mit Menschen, die uns ans Herz wachsen und die sind dann, wenn wir den Job wechseln, vielleicht auch nicht mehr so leicht zu managen oder im Leben zu behalten. Und Elim fragt eben ganz konkret, wer sind die Leute? Sind die wichtig? Wie oft möchtest du dich melden bei denen? Und schlägt dir dann, und das ist, glaube ich, das, was irgendwie wirklich uns von einem Messenger auch unterscheidet, schlägt dann wirklich auch Inhalte vor, die du mit denen teilen kannst. Ja. Also du schickst dir Elim-Karten hin und her. Das sind Postkarten in digital sozusagen. Die bestehen aus einem Design, Hintergrundbild und einem Text. Und du kannst eben... Du kriegst Vorschläge, du kannst aus denen auswählen und in ganz kurzer Zeit eben eine Karte zusammenstellen und die verschicken. Ja. Natürlich kannst du auch Content selber schreiben, wenn du merkst, das passt jetzt irgendwie alles nicht, aber wir versuchen schon zu verstehen, was gefällt denn den Usern? Was für Beziehungen führen die? Was ist das gerade für eine Senderin und Rezipientin oder Empfängerin? Sind das Menschen, die jetzt im Kontext Familie angesprochen werden oder im Kontext Arbeit? Sind das Menschen, die sehr, sehr eng sind oder Leute, mit denen man seit einem Quartal nichts mehr geschrieben hat? Und wir versuchen das eben zu verstehen und versuchen eben zu antizipieren, was unsere User gerne sagen würden oder was sie sagen sollten, damit die Beziehung möglichst stabil ist. Wir regen auch an, sich vielleicht auf einen Kaffee zu treffen oder zusammen zu kochen, zu telefonieren, Dinge zu tun, die tatsächlich das Wohlbefinden steigern und die Beziehung stärken. Mhm. Und ich glaube, das zu managen oder das, also dann einen Coach zu haben, der dich erinnert und Vorschläge macht, das ist ein Luxus, den wir heute technisch gut abbilden können. Und deshalb denke ich, ja, wäre es gut.
Danke für den Einstieg ins Konkrete jetzt auch. Wir waren ja jetzt sehr lange grundsätzlich und ich habe verstanden, dass eure App auch durchaus ein Stück weit so eine Art Selbstreflexionstool ist, dem ich mir Gedanken darüber mache, wer ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben und mit wem möchte ich mehr Zeit verbringen, beziehungsweise verbringe ich die Zeit oder die meiste Zeit im Leben mit den Menschen, die mir auch entsprechend wichtig sind, oder gibt's da, oder ist das irgendwie schräg? Und die Gedanken, die ich mir darüber mache, die werden durch die App eben mit unterstützt über die Fragen, die ihr da stellt, ne? Und das war ja auch der Einstieg. Das heißt, ihr macht so ein Onboarding, wie du es genannt hast, in der App, wo wo ja solche Fragen gestellt werden und ich dann letztlich in verschiedenen Kategorien Menschen benenne aus meinem Umfeld, die mir wichtig sind. Und zu diesen Kategorien, wenn ich die richtig verstanden habe, gehört es zum Beispiel Familie, gehören Freunde, gehören jetzt Partner, zum Beispiel auch eine Partnerin, gehören auch Arbeitskollegen, ne, die mir vielleicht sehr wichtig sind, auch über den Job hinaus. Das sind so Kategorien. Und dann, wie geht es dann weiter? Also Wie ist das dann konkret? Ich habe dann angegeben, auch das habe ich verstanden, derjenige ist mir so wichtig, dass ich täglich vielleicht im Austausch sein möchte. Da gibt's andere, mit denen möchte ich wöchentlich im Austausch sein und wiederum andere alle 4 Wochen und dann einmal ein Quartal so. Ne? Ich glaube, das waren so die Kategorien, die du kurz angerissen hattest. Und kann ich das ändern? Ist das alles auch sozusagen user-friendly, ne? In der User-Journey, ist das alles so abgebildet, dass das auch intuitiv nutzbar ist?
Ja, das ist die Kunst, ne? Das so zu bauen, dass es intuitiv ist und möglichst nutzerfreundlich. Wir versuchen das schon. Du kannst, wenn du dich da am Anfang entscheidest, irgendwie, Walter, bei dir möchte ich mich jetzt einmal die Woche melden, und dann merkst du es vielleicht doch ein bisschen viel oder wenig. Das ist jederzeit ändern. Du kannst auch zum Beispiel ergänzen, wann, also wenn ich dich jetzt in meinem Elim habe, was ich habe, dann kann ich auch ergänzen, wann du Geburtstag, wann du Geburtstag hast. Ich kann ergänzen, ob ich dich vielleicht zu Public Holidays ansprechen soll. Happy Hanukkah, fröhliche Weihnachten, frohes Zuckerfest oder was auch immer. Und kann natürlich auch irgendwie mit Notizen versehen, jetzt noch nicht, das bauen wir aber noch, was vielleicht wichtig ist. Guck mal, das ist ein Weihnachtsgeschenk für Walter, das habe ich gesehen, das notiere ich mir mal, dass ich ihm das schenke und so weiter. Es gibt, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, was man alles machen kann im Bereich Beziehungskategorien, im Bereich Frequenz. Wir sind gerade dabei, erstmal zu testen, was ist denn jetzt so ganz rudimentär, ne? Dass diese vier Kategorien gibt's, was ist denn damit? Und dann werden wir von da an weitergehen und eben natürlich versuchen, möglichst individuell Inhalte zu produzieren für die User. Und wir haben einen Algorithmus entwickelt, den wollen wir dann auch offenlegen, weil wir niemanden manipulieren möchten, damit um eben Usern zu zeigen und natürlich auch das Vertrauen aufzubauen, warum wir ihnen jetzt welchen Content vorschlagen. Und das ist eben die Kunst, das alles so zu bauen. Genau.
Das sind ja auch alles mega sensible Daten, die ich euch dann gebe. Kriege ich dann spezifische Werbung aus Partnerbörsen zum Beispiel oder von Arbeitgebern dazu?
Nee, ich möchte eine Alternative bauen zu dem, was es gibt. Und das mit der Werbung haben wir eben gesehen, führt dazu, dass zum Beispiel ein Facebook, das Werbung schaltet, ein großes Interesse daran hat, dass User möglichst lange auf der Plattform bleiben. Und eben, dass sie möglichst viel Werbung sehen können, das ist ja klar. Und was wir aber versuchen, ist eigentlich dass die User mit möglichst wenig Screentime auskommen und wir ihnen mit möglichst wenig Screentime die Beziehungsarbeit eben abnehmen können. Und dazu gehört, dass wir es möglichst effizient gestalten. Das klingt jetzt erstmal sehr unromantisch im Kontext von Beziehungen, aber es wird, glaube ich, einfach unserer Wirklichkeit gerecht. Und dieser Content, den wir, oder diese Inhalte, die wir eben vorschlagen, sind eben auch Teil davon, dass es eben schnell geht, einen Inhalt zu produzieren, der irgendwie außergewöhnlich ist, der irgendwie von unserem Algorithmus antizipiert ist, mit Content, der dir vielleicht gefällt und der zu dir und dem Empfänger passt. Das ist alles darauf ausgelegt, dass du mit möglichst wenig Nutzung einer App oder eines Devices trotzdem schaffst, deine Beziehungen eben besser zu pflegen. Und das ist eben genau nicht, was wir wollen, dass wir die Daten der User dazu nutzen, um damit Geld zu verdienen. Also wie wir uns finanzieren, ist anders. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen von Elim profitieren können. Und deswegen haben wir das Businessmodell Freemium gewählt. Das heißt, die App ist eigentlich kostenlos. Aber es gibt eine kostenpflichtige Premium-Variante, die ein Teil der Nutzerinnen und Nutzer dann hoffentlich nutzen werden. Bei der haben sie dann die Möglichkeit, noch besseren oder noch passenderen oder High-Quality-Content zu verschicken. Und sie kriegen natürlich präzisere Reminder und Coaching und präzisere Analytics. Auf die Analytics sind wir jetzt noch nicht eingegangen, aber das vielleicht kurz auch noch die Interaktion, die du hast mit anderen Usern auf Elim, die wird getrackt, also wir gucken, schickst du wirklich Person X so viele Nachrichten, wie du ihr schicken wolltest, oder geht eigentlich deine ganze Aufmerksamkeit an eine andere Person, die vielleicht nur Kategorie Quarterly ist, und versuchen dir eben darüber transparent zu zeigen, schau mal, hier bist du nicht ganz im Einklang mit den Zielen, die du dir selber gesetzt hast, oder führst die Beziehung nicht so, wie du sie dir eigentlich vorstellst. Und auf dieser Basis bieten wir eben konkrete Verbesserungsvorschläge an und sagen, schau mal, um das irgendwie wieder in Einklang zu bringen, bitte doch mal Tina bitte doch mal Tina zum Abendessen oder frag doch mal Paul, ob ihr wieder telefonieren könnt oder was auch immer. Und wir versuchen, Ereignisse im echten Leben irgendwie zu befördern und dadurch dann eben anzuregen, seine Zeit so zu nutzen, wie man das eigentlich möchte. Man hat das ja vorher reflektiert. Man hat ja überlegt, wer sind die Leute und so.
Ja, und ich kann dann natürlich auch meine Ziele verändern, ne? Wenn ich feststelle, dass ich mich anders verhalte, als ich das irgendwie mal am Anfang festgelegt habe. Dann ändere ich entweder mein Verhalten oder ich ändere meine Ziele, ne?
Ja. Und auch zum Thema Daten und sensible Daten. Ja. Das ist wirklich ein großes Thema für uns. Wir sind natürlich irgendwie darauf angewiesen, dass Leute uns diese Daten auch anvertrauen und möchten deswegen möglichst verantwortungsvoll damit umgehen und sind jetzt auch schon in einer sehr frühen Phase mit dem Thema. Also ich glaube, früher als andere Startups mit diesem Thema irgendwie am Nachdenken. Und das zeigt sich irgendwie schon, also es zeigt sich schon in allen Bereichen. Das geht von dem CRM-System, das wir nutzen, dass das GDPR-konform ist, über die Rechnungen, die unsere Anwaltskanzlei uns schickt für Datenthemen. Es ist einfach schon sehr früh Thema bei uns. Und ich glaube, das Thema bei Facebook und Co. war in der frühen Phase eher, wie viel Zeit verbringen die User auf unserer Plattform. Ja. Das ist es bei uns nicht. Die sollen wenig Zeit mit einer App verbringen. Und sollen versuchen, das ist eben auch die Kunst, rauszufinden, profitieren die User wirklich davon, verbessern sich die Beziehungen der User wirklich durch die Nutzung von Elim. Das ist jetzt für dieses Jahr tatsächlich auf dem Plan, da Metriken zu entwickeln oder Kennzahlen für uns zu entwickeln, die wirklich dann den Erfolg der App ausdrücken. Und das wird, denke ich, die Herausforderung für die nächste Zeit.
Nochmal einen Schritt zu unserem Kernthema, Vicky. Unser Podcast hat ja als Schwerpunkt Sozialunternehmerinnen und Gemeinwohlorientierung. Mhm. Ich meine, dass das eine soziale App ist unstrittig und dass gute Beziehungen auch dem Gemeinwohl dienen, ist, denke ich, auch unstrittig. Aber was genau im engeren Sinne ist denn jetzt von dem, was ihr tut, Sozialunternehmertum?
Ja, die Frage habe ich auch lange nachgedacht und es ist interessant, weil ich mich irgendwie, also ich denke mich nicht als die klassische Sozialunternehmerin, aber ich habe sehr viele Elemente einer Sozialunternehmerin, denke ich. Also es ist eigentlich auf allen Ebenen, auf denen man Unternehmertum denken kann, immer eine wichtige Kategorie. Natürlich auch beeinflusst durch all die großartigen Podcast-Partnerinnen und Partner, die wir hier hatten und die uns Tipps gegeben haben. Und wenn ich jetzt sage, auf allen Ebenen, das klingt erstmal so wischiwaschi, aber vielleicht ganz konkret arbeiten wir mit einer ökologischen Bank zusammen, mit einer grünen Versicherung, mit europäischen grünen Server-Dienstleistern und ich bezahle alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr anständig. Und es gibt eben in allen Bereichen des Unternehmertums Möglichkeiten, sich sozial zu verhalten und vielleicht irgendwie, wie soll ich sagen, nur profitorientiert zu verhalten. Und ich möchte eigentlich zeigen, dass beides geht. Also unsere Rechtsform ist eine ganz normale GmbH. Das ist was jetzt erstmal nicht so auf Sozialunternehmertum hindeutet. Aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass da ganz schön viel vorhanden ist.
Und wir haben ja mal so jemand gehabt, der das Thema Verantwortungseigentum als Stichwort reingebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, wenn du wirklich erfolgreich bist, was ich dir natürlich wünsche mit dieser App, wenn du wirklich erfolgreich bist, dass irgendjemand um die Ecke kommt, irgendeiner von den großen Monopolisten oder vielleicht auch jemand anders, ne, der auch groß werden möchte und sagt, euch kaufe ich, weil das ist richtig cool, was ihr macht und mit den Daten kann ich richtig viel anfangen. Also wie wollt ihr euch davor schützen, dass sowas passiert?
Also so wie Elim konzipiert ist, wird das, glaube ich, die Brand, also oder die Marke Elim so beschädigen, dass es an Glaubwürdigkeit total verliert und dann nicht mehr funktioniert. Und das müsste eigentlich den Unternehmen, die uns kaufen wollen, klar sein. Ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, das hat man ja in der Hand. Ne? Ich bin ja nicht gezwungen, an Facebook zu verkaufen. Und ich würde es auch nicht tun, weil es einfach überhaupt nicht meinen Werten entspricht und das ganze Team würde sofort kündigen, wenn ich das machen würde. Und irgendwie, ich identifiziere mich nicht mit diesem Ansatz eben, den die Monopolisten in der Regel ja haben. Und wenn es jetzt ein Unternehmen gäbe, dass das alles, dass das wirklich komplett wertekonform ist mit uns, dann wäre das eine Überlegung. Aber die Kunst ist ja jetzt, was zu bauen, was eben erfolgreich ist, obwohl wir uns verantwortungsvoll verhalten möchten. Und da bin ich sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ne? Vielleicht gibt es ja irgendwann auch eine Grenze, an der merken wir, okay, wenn wir jetzt aber anfangen würden, User-Daten zu verkaufen, dann wären wir alle total in Anführungszeichen erfolgreich. Also was auch immer das heißt, ne? Das ist ja dann für uns kein Erfolg mehr. Und ich glaube, man muss einfach für sich selber irgendwie ein Modell finden. Und ich bin jetzt auch noch nicht so, ich bin jetzt noch nicht so lange Unternehmerin, dass ich bewerten kann, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, die GmbH zu gründen. Aber ich erinnere mich an eine Folge, die wir hatten, ich glaube, das war mit Talent Digital und Roman Rüdiger,
ja, ja.
Der meinte, er findet eigentlich den Begriff Non-Profit sehr schwierig, weil es ja nicht irgendwie darum geht, dass Profit nur irgendwie finanzieller Profit sein kann. Ja. Ich glaube fest daran, dass es gelingt, eine Organisation zu bauen, die die Welt nicht schlechter macht, sondern vielleicht eher nach den Idealen, die Laura Haferkamp von Ashoka so schön beschrieben hat in einer unserer Folgen 2020 oder 2021. Ich glaube fest daran, dass es geht, eine Organisation zu bauen, die irgendwie der Gesellschaft nützt und sie nicht schlechter macht, die Welt nicht schlechter macht, die natürliche Ressourcen nicht ausbeutet und so weiter und die trotzdem also monetären Profit erwirtschaftet. Ja. Wenn das nicht zusammengehen würde, dann hätten wir, glaube ich, insgesamt ein Problem als Welt. Und ich denke, es muss möglich sein, erfolgreich und profitabel zu sein und trotzdem grün und datenkonform und so weiter und ohne irgendwie auf Erfolg verzichten zu müssen.
Ja. Okay.
Deswegen denke ich, Sozialunternehmertum ist nicht das Wort, das es bei mir komplett trifft. Aber ich bin jetzt auch sehr weit davon entfernt, um jeden Preis nur Profit machen zu wollen. Und
also du strebst nicht den schnellen Exit an mit.
Also mal davon abgesehen, dass das so schnell ja gar nicht geht. Aber es ist einfach nicht das Produkt. Also natürlich wäre es toll, wenn Elim eine super wertvolle Brand wäre irgendwann, aber viel wichtiger ist eben, was für einen Impact haben wir. Und
genau.
Ich bin jetzt, also wenn es mir nur darum gehen würde, Geld zu verdienen, dann wäre es nicht Elim, dann wäre es ein anderer Weg. Aber das Geld ist es nicht. Aber natürlich ist Geld eben auch ein wichtiges Werkzeug, um Dinge zu erreichen, auch für eine Organisation. Und
ja,
deswegen streben wir auch.
Ja.
Genau, und wir streben auch ein Investment an, um Elim zu finanzieren, um die Produktentwicklung zu finanzieren, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist zu bootstrappen,
ja.
und viele, viele Kräfte und Ressourcen bündelt. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Elim ein wertvolles, impactvolles, im positivsten Sinne Unternehmen wird und sehr, sehr viele Menschen davon profitieren. Und Geld gehört halt dazu. Das ist,
ja.
Das ist die Realität.
Apropos ja. Investitionen und Erfolg und Gewinn. Wo steht ihr denn gerade momentan mit eurer Gründung? Und wann kann ich mir die App im Store herunterladen und wann kann ich das nutzen?
Ja, du kannst dir die App schon jetzt herunterladen, wenn ich dich einlade. Wir schrauben noch an der Produktentwicklung, aber sind gerade in einer Phase des Entwicklungsprozesses, die nennt sich irgendwie Closed Beta Stage im App Store. Wir haben ein Produkt, das wir jetzt gerade noch darauf vorbereiten, im App Store verfügbar zu sein für eine größere Gruppe. Wir testen das noch intern und holen Feedback ein zum Produkt selber, aber gucken eben auch, sind da Bugs, funktioniert alles einwandfrei, ist die Schrift groß genug und eben all diese Dinge, diese Feinheiten. Und ich denke, dass wir jetzt der nächste Schritt wird sein, dass wir die die App wirklich der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres 2022 schon eine fünfstellige Nutzerzahl haben, im niedrigen fünfstelligen Bereich, die uns wirklich dann schon mal Feedback geben können, wie ja, gerne sie das Produkt benutzen, welchen Aspekt davon sie gerne nutzen und so weiter. Weil es gibt eben drei Bereiche, es gibt oder Aspekte. Es gibt den Aspekt, sich zu fokussieren auf die Leute, die einem wichtig sind. Da kann man natürlich viel coachen, da kann man viel Menschen unterstützen, auszuwählen, wer wirklich ihnen irgendwie gut tut. Man kann Menschen dabei helfen, irgendwie Beziehungen zu verbessern und aufzubauen, wenn Menschen sich zum Beispiel einsam fühlen, etc. Also dieses Coaching-Element ist wahnsinnig, hat wahnsinnig viel Potenzial. Dann gibt es eben diesen anderen Punkt des sich Ausdrückens auf eine schnelle und einfache Art und Weise, die aber dann dich im Leben positiv beeinflusst. Das ist eben dieses Prinzip der Werbepsychologie, von dem ich sprach. Und dann gibt es eben noch diesen dritten Punkt, eben seine Interaktion mit anderen zu verstehen und eben diese Verbesserungsvorschläge, die dir die App macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Elim irgendwann wirklich konkret Organisationsaufgaben übernimmt und eben auf der Ebene versucht, Menschen näher aneinander zu bringen. Und es gibt viele, viele Richtungen, in die das Produkt gehen kann. Und das Spannende ist, in dem Entwicklungsprozessstadium, in dem wir jetzt sind, dass eben noch alles möglich ist. Und das nicht so Schöne ist, dass eben noch alles möglich ist. Und wir noch
das ist der Zauber des Anfangs, so richtig, Vicky.
Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist total aufregend und schön. Das birgt aber auch so viel Ungewissheit, weil wir natürlich überhaupt nicht wissen, welche Themen sind die, in denen wir uns jetzt am meisten vertiefen sollten. Und das macht Spaß. Also ich habe ein Team aus Content Creators. Das sind Leute, die wirklich diese Texte schreiben und die Karten designen, natürlich auch das Produkt schreiben und designen und so weiter. Eine Person, die es entwickelt, eine Person, die den Entwicklungsprozess organisiert und jemanden fürs Operative. Wir sind gerade zu siebt. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt im Jahr 2022 so aufstellen, dass wir diese 10.000 User erreichen können. Und ja, das ist der Plan und da stehen wir gerade.
Toll. Das war auch schon, finde ich, wirklich eine schöne Hinleitung zu unserem Ende. Wir kommen so langsam zum Ende. Das war ein toller Überblick, finde ich. Also da waren sogar für mich noch ein paar neue Sachen dabei. Wir haben uns zwar immer wieder über die App unterhalten, aber so tief sind wir nicht eingestiegen tatsächlich. Und deswegen fand ich das nochmal sehr spannend, jetzt wirklich so im Gesamtzusammenhang auch zu sehen.
Darf ich da noch was ergänzen, wenn wir jetzt schon zur letzten Frage übergehen?
Ja.
Wir sind ein kleines Team und wir sind irgendwie gut aufgestellt, aber wir suchen noch jemanden, der wirklich das Thema Tech übernimmt und verantwortet. Wir suchen eine oder einen CTO, einen Technical Co-Founder und damit eben jemanden, der Lust hat, all das, was ich da beschrieben habe, weiterzubauen und weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt doch ein Call to Action am Ende des Podcasts.
Call to hire.
Call to hire für die das hören. Ihr könnt euch einen Überblick verschaffen auf www.elim.app. Also elim.app und da Kontakt mit uns aufnehmen. Ich würde mich sehr freuen und auf LinkedIn natürlich und auf Instagram findet man mich auch.
Überall da, wo man die Zeit verschwenden kann.
Genau. Naja, wir wissen eben, dass, also wir müssen der Realität auch ins Auge sehen und noch sind diese Plattformen eben sehr beliebt und eben das Mittel der Wahl für viele Menschen. Deswegen wollen wir jetzt auch nicht irgendwie aus Sturheit die boykottieren. Wir versuchen die Leute ja da, wo sie die Zeit verschwenden, eben anzusprechen.
Genau, bis ihr so groß genug seid, dass das nicht mehr notwendig ist.
Dass man alles löscht und nur noch Elim braucht, das wäre natürlich toll. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, ihr CTOs da draußen, wenn ihr das hört, meldet euch. Und,
also nochmal ein Aufruf an alle CTOs und alle Techies. Ihr habt jetzt gehört, was Vicky macht mit ihrem Team. Zählt ihr euch eigentlich zu Social-Media-Aktivitäten da mit dem, was ihr tut? Oder ist euch das unangenehm als Oberbegriff?
Ich glaube, das ist nicht ganz präzise, weil es ein Mix ist aus allem. Es ist, geht auch so ein bisschen in die Richtung Health Tech, Mindfulness Produkt. Mhm. Also wir vergleichen uns ganz gerne auch mit Meditation Apps, obwohl wir jetzt nicht konkret Meditation anbieten, aber so vom Ton, von der Art und Weise, wie wir mit den Usern sprechen, dem Design, dem, was wir irgendwie, dem Gefühl, das wir irgendwie erzeugen wollen. Aber wir sind, glaube ich, schon eine neue Kategorie und es ist nicht leicht, das einzuordnen, weil ein klassischer Messenger sind wir auch nicht. Dazu ist unsere Kommunikation zu, zu limitiert, in Anführungszeichen. Ja. Ich glaube, wir sind sowas wie Twitter. Also nicht, wir sind nicht Twitter, aber Twitter hätte man auch jetzt nicht irgendwie beschreiben können, bevor es da war, glaube ich.
Also ihr schafft im Grunde genommen eine neue Kategorie, für die es noch keinen Namen gibt, mit dem, was ihr tut, so wie sich das anhört, weil ihr irgendwo etwas von allem habt, aber mit einem ganz klaren Fokus. Und insofern nennen wir das jetzt auch nicht Social Media, sondern wir nennen das einfach Elim.
Ja.
Punkt. App. Geht auf die Seite, schaut euch das an, was dort geboten wird, jetzt schon geboten wird. Und neben einer kann man sich auch eintragen, wenn man da was runterladen möchte und von Anfang an mit dabei sein will.
Ja, runterladen kann man nichts, aber man kann sich auf die sowohl auf die Warteliste setzen lassen oder eben für den Newsletter anmelden, mit dem wir Leute dann informieren, wo wir stehen.
Und dann sind wir jetzt auch tatsächlich, Vicky, bei unserer Abschlussfrage, die du bestens kennst und trotzdem für unsere Hörerinnen nochmal. Diese Rede vor Stanford-Absolventen von Steve Jobs über drei Dinge, die er den jungen Menschen dort mitgegeben hat, im Sinne von, das ist wichtig fürs Leben. Wenn du so eine Rede halten würdest, was wären das für drei Dinge, die du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, also das erste ist, das kann man ganz radikal sagen, löscht alle Social Media Apps, die ihr habt. Nein, aber macht manchmal Digital Detox zumindest und nehmt euch da zurück. Versucht eben diese Gewohnheit zu durchbrechen, sofern ihr sie habt, mehrere Stunden am Tag einen dieser Services zu nutzen. Das ist Zeit, die ihr nicht wiederkriegt. Das ist ein ganz wichtiger Rat, den ich mir auch gerade selbst sage, denn es ist gar nicht so leicht, sich dem zu entziehen. Und es erfordert eben eine konkrete Gewohnheitsveränderung ganz oft, die es einfach, die halt Mühe erfordert. Wir kennen das. Wenn man Gewohnheiten ändert, dann braucht es zunächst mal Aufmerksamkeit und so weiter. Ich glaube, es macht sich bemerkbar in der Happiness und im Wellbeing, wenn man ein bisschen weniger Zeit online verbringt. Das nächste Thema oder der zweite Punkt ist natürlich ganz im Sinne von Elim, verbringt Zeit mit den Menschen, die ihr liebt. Verbringt so viel Zeit mit denen, wie ihr könnt und verbringt Quality Time mit denen. Versucht nicht zu streiten, sondern euch zu freuen. Versucht, die wertzuschätzen und die in euer Leben zu lassen und verwundbar zu sein und eben ja, den Menschen Raum zu geben, die euch so wichtig sind und denen ihr so wichtig seid. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Es gibt einem einfach viel, wenn man mit Freunden da sitzt und Spaß hat und zusammen Abend isst und verstanden wird und sich verstanden fühlt und das Gefühl hat, die Probleme, die ich habe, die sind eigentlich nicht so wichtig, sondern was zählt, ist, dass ich jetzt gerade hier mit euch sitze. Der dritte Punkt ist, denkt an das, was ich gerade gesagt habe, wenn ihr gerade viel arbeitet und gestresst seid und vielleicht im Büro sitzt und denkt, ich muss diese Präsentation unbedingt noch heute fertig machen, sonst was dann eigentlich? Also dieser Punkt, in dem man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwas tun, was einem von außen vielleicht vorgegeben wurde, den hinterfragen und überlegen, ist das wirklich das, was im Leben zählt oder ist das das, was euch überhaupt noch einfällt, wenn ihr auf euer Leben zurückblickt, dass ihr viel im Büro wart? Ich glaube, dass es Sinn macht, sich immer wieder auf die Metaebene zu begeben und zu überlegen, was mache ich hier eigentlich? Und ist das so, wie ich mein Leben leben will? Und das sind die drei Punkte, die ich für total wichtig halte. Ja, so. Also das erste, cool. Löscht Social Media, verbringt Zeit mit den Menschen, die ihr liebt, und denkt euer Leben vom Ende her in den Momenten, in denen ihr gerade eure Zeit nicht so sinnstiftend verbringt.
Toll. Da hast du mir sogar die Zusammenfassung jetzt abgenommen. Vicky, danke.
Ja.
Die Kurzversion. Das ist die Gewohnheit, ja. Ja, sehr cool. Also ich bin ja ein paar Jahre älter als du, Vicky, und ich habe tatsächlich so auch vielleicht ein bisschen länger gebraucht, das rauszufinden, wo du jetzt auch dran arbeitest. Und wenn es wirklich eng wird, ja, dann ist im Zweifelsfall, das ist so meine Erfahrung, eine tragfähige Beziehung hilfreicher als, weiß auch nicht, als irgendein Sachthema, sei es Geld oder sei es ein Projekt, was abgeschlossen wird oder irgendwie sowas. Mhm. Und insofern das nochmal als, ja, als Ergänzung, ne, zu den Punkten, die finde ich sehr gut, das Treffen, was du auch gerade genannt hast. Vielen Dank, Vicky.
Sehr gerne. Ja, nochmal, kann ich noch eine Ergänzung dazu sagen? Weil das natürlich eine Herausforderung ist, selber als jetzt als Gründerin oder als Geschäftsführerin zu sagen, wenn ihr im Büro seid und gestresst seid, denkt daran, was wirklich zählt im Leben. Das sage ich ja jetzt auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich finde
wahrscheinlich auch ein Stück weit dir selbst.
Und mir selbst, ja. Naja, das ist Preach and Pray, ne? Ich bin da nicht besonders gut drin, das bei mir selber zu sehen, weil natürlich in der Phase, in der ich gerade stecke, für die das jetzt hören, es ist 22.13 Uhr. Es passte einfach nicht früher rein heute, dieses Gespräch. Es ist natürlich sehr viel Arbeit, aber es ist eben auch sehr, sehr sinnstiftend und macht Spaß. Und ich möchte aber nicht, dass das Leben meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie ausbeute oder dass die ihre Zeit verschwenden und so. Mhm. Und ich glaube, dass man auch zum Thema innovative Arbeitszeitmodelle sehr viel produktiver ist, wenn man auch Entspannungszeit einplant und bewusst nutzt. Und ich möchte eigentlich, dass die Leute in meinem Team weniger arbeiten, aber sehr präzise arbeiten und sehr gut organisiert arbeiten, dass sie eben mehr Freizeit haben, aber die Zeit, die sie dann für Elim arbeiten, eben so erholt und ausgeschlafen und irgendwie gut drauf sind, dass sie wirklich auch richtig gute Sachen machen können. Und genau, das gehört zusammen.
Ja.
So, jetzt habe ich das Schlusswort.
Das war das Schlusswort, Vicky.
Genau.
Also, danke, ja, dass du das wirklich, finde ich, sehr gut dargestellt hast, was dein Anliegen ist, ne, woran du arbeitest. Und ich hatte den Eindruck, du freust dich besonders auf die App auch, um sie selber zu nutzen und nutzen zu können. Und und danke, dass du in diese Rolle reingegangen bist auch. Nächstes Mal werden wir wieder einen normalen Gast haben und wir beide sind wieder in unseren alten Rollen drin. Und ja, wir sind am Ende mit dieser Folge. Und insofern wieder schön, dass ihr alle dabei wart. Wir sind jetzt am Jahresanfang 22. Der nächste Podcast wird im Februar dann sein über, wie immer, Sozialunternehmer und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß auch bei diesem Podcast in eigener Sache und ihr fandet das so interessant wie ich und auch wie Vicky natürlich als Betroffene. Und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bleibt uns wohlgesonnen, bleibt stabil und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.